Hey Leute, ich mache gerade meinen Führerschein und ich hänge gerade bei einer Frage in meiner Theorieprüfung. Könnt ihr mir da helfen?
Och, ja, also ich habe meinen Führerschein jetzt seit 5 Jahren. Es ist nicht mehr ganz so frisch, aber ich denke schon, ja.
Ja, aber mir soll's laufen, ist ein bisschen eher her. Was machst du denn gerade?
Okay, also ich hänge gerade bei der Frage, ein Zwölch taucht im Zimmer auf, wie verhalten sie sich? Pokéball zücken, Kinder beobachten, panisch im Kreis rennen und heulen oder wegsehen, während es die Kinder entführt?
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem 47. Bisa-Cast. Und bevor ich das Thema verrate, die meisten werden es schon wissen und sich darauf freuen, aber erstmal, wer ist überhaupt dabei? Nille!
Jo!
Cassie ist auch natürlich dabei.
Und wen haben wir noch? Also ich weiß es gerade nicht.
Hallo?
Nee. Hör mal ruhig, Basti, ich muss nachdenken. Und natürlich unser Basti.
Ja, aber hallo. Ja, in unserem 47. Cast geht es um unser eigentlich letztes Thema in den Fanwochen, unser letztes großes Thema, und zwar Fantheorien. Jetzt müssen alle jubeln.
Yay!
Wahrscheinlich hattet ihr jetzt schon einige Theorien, was wir in diesem Cast behandeln können. Und das eine oder, ja, pun intended, das eine oder andere werdet ihr wahrscheinlich erkennen, aber ich denke, wir werden euch noch einige zeigen, die ihr auch noch nicht gekannt habt. Es gibt nämlich eine schier unglaubliche Menge an Fantheorien, vor allem aus den frühen Jahren von Pokémon, wo es das Internet noch nicht so gab.
Richtig.
Und alle sich eigene Theorien gemacht haben, wie etwas funktioniert, ohne es vorher zu googeln. Aber auch gerade jetzt, was es das Internet gibt, zusammengeschrieben von vielen verschiedenen Leuten mit der Hilfe von Wissenschaft.
Ja, höchster Wissenschaft auf höchster Ebene.
Science! Also ja, es gibt unendlich viel und wir können euch heute nur einen kleinen Einblick geben. Aber wir sind mal gespannt, wohin uns dieser Cast so führt.
Ja. Und nachdem wir hier in unserem Cast nur wenige Theoretiker und ein paar Praktiker haben, okay, ich glaube, ich habe jetzt keine Schleichwerbung gemacht, ich hoffe zumindest, jedenfalls haben wir hier Cassie als gute Theoretikerin und Mille als guten Theoretiker und ich als Praktiker, der nur doof da sitzt und nickt. Das dürftet ihr jetzt alle sehen, wie ich nicke.
Das ist nicht Praktikant.
Nein. Also wenn ich Praktikant beim Visa-Cast bin, dann läuft was falsch. Ich bin Praktiker.
Hier spricht der Preis.
Da! zu den Theorien, bevor es noch peinlich wird.
Okay, gute Idee.
Willst du einfach mal anfangen?
Okay, ich fange einfach mit meiner Lieblingstheorie an. Ach. Der Masterball ist eigentlich nur ein Pokéball mit einer falschrum aufgesetzten Vario-Unterhose.
Ah, ja.
Und das hilft dann beim Fang von Pokémon wie genau?
Also, Wario, so als stärkerer Mario, ist natürlich stärker als der rote Mario, aber Pokéball, und deswegen macht das voll Sinn.
Also, ja, also, ehrlich, wenn eine Unterwäsche von Wario nach mir geschmissen werden würde, würde ich vor Panik wegschrennen. Und
mich also, wenn du dir den Pokéball anguckst, könnte das passen, ja? Ja?
Ja.
Und ich meine, man bekommt ja den Meisterball. Den verschickt man doch, der ist doch im Paket von Professor Eich, der guckt sich das doch an.
Ja.
Man gibt ihm das Paket und wer weiß, was er sich noch alles so im Internet bestellt hat, ne? Also es gibt komische Kinks da draußen.
Okay, das ist ein ganz zerstörtes Bild von Professor Eich.
Bisschen nicht. Ach ja.
Okay.
So, also das ist meine Theorie, ich gehe dann mal, ne? Ich krieg die 40 Minuten alleine hin.
Ja, alles klar. Dann
ciao, Cassie.
Auf dem gleichen Niveau bleiben wir. Nämlich meine Lieblingstheorie ist, dass Flegmon eigentlich allwissend ist. Es wird immer als dumm bezeichnet, aber eigentlich ist es allwissend. Aber dadurch, dass es alle Informationen auf der gesamten Welt gleichzeitig erfährt, ist es eben ein klein bisschen langsam. Es hat ein super Hirn, aber für alles Wissen, alle Eindrücke, ist es halt ein bisschen langsam und bekommt die dann halt erst verspätet mit. Und durch die Entwicklung zu, wie heißt die Entwicklung? Lushoking, genau, ich kann den nicht nennen. Lushoking, dadurch, dass das Muschas ihn in den Kopf beißt, wird ein Gift initiiert, das sein Gehirn so weit schädigt, dass es wieder auf ein normales Niveau quasi herabgestuft wird.
Aber ist nicht Lushoking intelligenter als Phlegmon?
Es erscheint nur so, weil es halt besser reagieren kann, aber es Phlegmon weiß alles und kann es nur nicht nirgendwo verarbeiten.
Ich wäre eher für die Theorie, dass Phlegmon ein super ausgereiftes Hirn hat, aber kein Nervensystem, um der Umwelt mitzuteilen, was es eigentlich weiß.
Ja? Außer, dass es gähnt.
Ja, eben. Das sind halt diese Überlebensinstinkte und so, die kann es ja nicht abstellen. Und da dann dieses Nervensystem zur Vermittlung mit der Außenwelt fehlt und er ja nicht aufhören kann zu kommunizieren, weil Kommunikationstheorie nach Watzlawick, man kann nicht kommunizieren, kommuniziert es halt den anderen, dass es dumm ist, einfach weil es sich nicht als schlau darstellen kann. Das ist voll gut.
Okay, also aufgrund von Unterfunktion sozusagen. Oder mangelnder
Überfunktion.
Funktion. Überfunktion, ja. Also es muss etwas machen, aber da es halt nicht ausdrücken kann, was es eigentlich ausdrücken möchte, drückt es halt irgendwas anderes aus.
Was die meiste Zeit gähnen ist.
Ja.
Okay, ich bin echt begeistert, was sich manche Leute ausdenken können.
Ja, also das sind jetzt eher so die lustigen Theorien.
Soll ich noch eine abgeben?
Na komm.
Wenn man sich Antons Artwork anguckt, also das offizielle, sieht man, dass sein Schnabel eigentlich gar kein Schnabel ist, sondern ein asiatischer Geist.
Ja, das kann ich ja.
Ah ja, okay. Die von der Theorie habe ich noch nichts gehört.
Ah, das habe ich schon öfters von Verzeichen gesehen.
Okay, ein asiatischer Geist. Jetzt wissen wir, warum Anton die ganze Zeit Kopfschmerzen hat.
Okay, gut. Wollen wir ein bisschen niveauvoller werden?
Ja, bitte, bitte.
Okay. Womit fangen wir denn an? Niveau. Haben wir nicht ausverkauft im Mandat.
Und denk dran, Niveau ist keine Hautcreme.
Ich glaube 500 Pokédollar, oder?
500 Pokédollar, ja. Ungefähr. Was?
Für Niveau.
Ach so.
Ja.
Ach. Kriegst du ein Pokécenter vor dem Tunnel nach Azuka City.
Ah ja.
Genau,
also ich fange einfach mal an mit etwas Niveauvollem, und zwar als Hintergrund für die gesamte Pokémon-Story gibt es die Theorie, dass ein kurz vor der eigentlichen Reise des Protagonisten ein riesiger Krieg stattgefunden hat, der ja quasi dafür verantwortlich ist, dass man eigentlich nur alte Leute und Kinder sieht und auch ganz in Ordnung ist, dass 10-jährige Kinder mit gefährlichen Tieren ausgestattet in die Schlacht ziehen oder in die Welt ziehen, weil es eben keine anderen Leute gibt, die irgendwas erkunden könnten und die Wissenschaft vorantreiben könnten.
Genau. Ash hat jetzt auch, genau. Ja. Red hat deswegen auch keinen Vater mehr und Blue hat deswegen auch keine Eltern mehr, sondern nur noch seinen Großvater, der halt zu alt war, um in den Krieg zu ziehen.
Außerdem erzählt Major Bob ja, dass seine Elektro-Pokémon ihm im Krieg geholfen haben damals, außerdem trägt er Militäruniform und so weiter. Also die Arena-Leiter scheinen, sind fast die einzigen erwachsenen Leute, die noch rumrennen überhaupt, also vor allem in den ersten Editionen.
Eben, und nachdem Major Bob noch nicht wirklich mehr alt erscheint, also wenn ich schätzen würde, ich würde ihn nicht älter als 40 schätzen, und wenn er meint, damals im Krieg, dann kann der Krieg wirklich noch nicht allzu lange her sein.
Wie heißt der Arena-Leiter, der Elektro-Arena-Leiter aus Sinnoh? Ich hab seinen Namen vergessen.
Volkner.
Genau der. Der sieht ja ähnlich aus wie, Major Bob. Mhm. Wenn man sich so, ne, drüber nachdenkt. Ähnliche Frisur, zwar etwas schmaler, also so schmächtiger gebaut, aber er ist ja auch nicht in den Krieg gezogen. Und da Sinnoh ja canonmäßig ziemlich weit weg von Kantos ist, ist wohl Major Bobs Sohn, Neffe, wie auch immer, Volkner, ausgewandert, um sich aus diesem Krieg zu befreien, um halt nicht damit, also ist geflüchtet sozusagen, trägt aber weiterhin diese Familienerbe der Elektro-Arena-Leiter in dieser neuen Region weiter.
Aha. Okay, also das ist eine schon ziemlich große Theorie, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist einfach nur ein Weitergespinsel. Also auch wenn man sich die Pokémon-Frame anguckt, zum Beispiel auch ein Raichu halt in seinem Team.
Stimmt.
Und ich glaube, im Johto Heart Gold Soul Silver Rebattle von Mario Bob hat der ja auch ein Blitzer, ich glaube sogar ein Luxtra, und das sind halt Volkners Standard-Pokémon. Und ich meine, wenn man die sich anguckt, das Einzige, was Volkner hat, ist komische Seitenponys mehr als Mario Bob und ist halt schmächtig, weil er halt nicht trainiert hat. Also eine Familienähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden.
Okay.
Okay, was Bescheid.
Also man merkt, dass sich die Pokémon-Geschichte doch ziemlich wild zusammengesponnen haben kann.
Es ist, ja, es gibt halt mehr, man kann sehr viel rein interpretieren, sag ich mal. Ja. Auch wenn rein interpretieren ein von Deutschland verhasstes Wort ist.
Aber es ist ja so. Aber es ist ja so. Wenn man sich überlegt, die Entwickler, die haben so viel Lücken und so viel Freiraum gelassen, die haben so viele Geschichten, die sie in den Spielen angeschnitten haben, nie zu Ende gebracht. Ist doch klar, dass die Fans sich irgendwann auf den Weg machen, die offenen Geschichten zu vollenden zu wollen.
Wollen wir mehr Familiengeschichten haben?
Aber wenn wir gerade dabei sind?
Klar. Nehmen wir zum Beispiel Silber und Giovanni. Ist ja generell bekannt, dass Silber Giovannis Sohn ist, also Silber der Antagonist in Gold, Silber, Kristall und so weiter. Mhm. Und Giovanni der Chef von Team Rocket.
Ich dachte, der hieß Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Ich hab den mal so genannt, ja. Weil der Polizist hat mich gefragt, wie hieß der? Und das war der Name, der eingeblendet worden ist, okay? Ich kann nichts dafür. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie weit ihr schon aufgeklärt seid und wie gut in Biologie war, aber wenn man Kinder haben möchte, braucht man einen Mann und eine Frau, ja?
Ja.
Das heißt, Silver hat eine Mutter.
Ja.
Oh,
oh mein Gott.
Ja, auf jeden Fall... Diese Mutter könnte Ariana, wie ist die Ariana, aus Sinnoh sein. Das ist die Team Galactic Vorständin, glaube ich.
Mhm. Ja.
Genau. Die hat nämlich unter anderem rote Haare.
Aber Athena ist
unter anderem böse, deswegen passt sie von den Moralvorstellungen zu Giovanni. Und die können sich halt in ähnlichen Kreisen bewegt haben, sich wenigstens mal kennengelernt haben für den One-Night-Stand oder wie auch immer. Okay. Wenn man aber jetzt das Ganze noch weitergeht und darüber davon ausgeht, dass Ariana und Giovanni tatsächlich was miteinander am Laufen hatten, könnte man zum Schluss kommen, dass nicht nur Silver rauskam, sondern auch noch seine ältere Schwester, nämlich Mars, auch aus Team Galactic, auch Sinnoh. Sie hat ebenfalls rote Haare, sie hat auch eine komisch nach vorne stehende Strähne am Hinterkopf. Sie ist ebenfalls in einer bösen Organisation, nämlich der von der Mutter, tätig. Und sie haben einen sehr ähnlichen Kampfsprite, also Mars und Silver, also Sinnoh im Vergleich zu Heart Gold Soul Silver. Haben beide eine Hand hinter dem Körper, eine Hand vorne, und haben also eine ähnliche Erscheinungsbild, Statur, Dingens, Bummens.
Und das würde auch irgendwo passen, wenn man sich das überlegt. Der Vater ist der Chef von Team Rocket. Der Sohn ist auch für Team Rocket tätig. Indirekt.
Also, Ariana meinst du damit jetzt Athena? Aus
ja, kann sein, es ist
Athena. Also Athena ist ja aus Team Rocket, ne?
Ist sie aus Team Rocket?
Athena ist aus Team Rocket. Die kommt in Sinnoh gar nicht vor. Oh, wenn du Gott. Die meinst. Und die sieht von der Frisur ziemlich ähnlich zu Silber aus.
Tatsächlich?
Und genau.
Ich hab mich vertan. Ja, okay, es war Team Rocket. Okay. Sorry, mein Fehler.
Aber ja, also Athena und Mars sehen sich extrem ähnlich. Und Silber auch. Ja. So.
Ja, und da könnte man schon echt vermuten, dass da so eine gewisse Familienzusammengehörigkeit besteht. Ja.
Und wenn wir die Idee weiter spannen, dass es in Johto und Kanto wahrscheinlich gegeneinander einen Krieg gab, weil ich meine, in Kanto sagen ja alle, es ist die einzige Region, also man spricht gerne von anderen Regionen, die nächste wäre Johto und wenn man die verschweigt, hasst man sie wahrscheinlich. So, wenn man davon ausgeht, dass die Leute daraus evakuiert worden sind, kann man ja auch davon ausgehen, dass Mars wie Volkner nach Sinnoh gegangen sind und dass Mars dort ihre neue Existenz als Team Galactic Krüppelblind angefangen hat.
Gut möglich.
Ah,
okay. Ah, das ist eine gar nicht so blöde Theorie.
Interessant, ja.
Ja.
So.
Da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die Familienkreise in der Pokémon-Welt so weitreichend sein könnten.
Weiterhin, 4 Leute.
Ah ja, immerhin, die gehören zu den Obersten der Bösen. Also...
Ja, Silver ist ja nur missverstanden.
Ja, so wie Kyogre und Groudon, wir wissen's.
Nein, aber Silver ist wirklich missverstanden. Ich meine, schau dir seine Story an. Eigentlich will er nur Team Rocket vernichten, aber er möchte der Vernichter von Team Rocket sein. Und man kommt ihm schon dazwischen. Und eigentlich hat er voll die Daddy-Issues.
Okay.
Okay.
Noch etwas, was in den Spielen... Oder wolltest du gerade noch deine Theorie...
Nein.
Ich wollte nicht. Noch etwas, was in den Spielen leicht angeschnitten wird, aber nie wirklich zu Ende gedacht wird oder zu Ende beschrieben wird, ist diese ganze Sache mit Mewtwo. Ja. Also Mewtwo wird im Film ja als der Klon von Mew bezeichnet, in den Spielen wird er allerdings als Mews Kind bezeichnet. Das ist also auf der Zinnoberinsel zum Beispiel.
Nee, das ist ja nicht, dass sie das Kind haben. Die Sache ist ja, du brauchst eine Leihmutter fürs Klon. Das heißt, im Spiel sind sie realistischer und sagen nicht einfach, wir packen ein bisschen Mew-Augenbraue in den Tank und dann wird das ein Pokémon, sondern die suchen sich eine Leihmutter und deswegen ist es eine Mutter.
Sie, aber sie haben ja gesagt, dass Mew ein Kind geboren hat.
Bin ja, aber wir haben noch Mew doch nie gefangen, also können die gar nicht...
Du hast also, recht. Oder haben sie Mew nicht gefangen?
Nee, wir haben ja nur die Versteinerte gefunden. Das steht ja auch in den, auch in der Zinnoberinsel. Wir sind in Südamerika und haben an den Steinmauern irgendwo hier was gefunden.
Richtig, genau. Und ist nicht davon die Rede, dass sie aus der DNA, aus diesen Steinen, die sie gefunden haben, Mewtwo gezüchtet haben?
Ja, genau. Deswegen, in dem Film, wenn man die Vorgeschichte kennt, vor allem noch der japanische Teil, da merkt man eigentlich, deren Klon basiert darin, dass sie diese Augenbraue in den großen Tank geworfen haben.
Ja.
Der irgendwo, was weiß ich, Schläuche dran hatten, daran ist Mewtwo halt drin gewachsen.
Ja.
Mit Spielen haben sie es dann wahrscheinlich realistisch gemacht, so ähnlich wie mit dem Schaf, was gefunden worden ist, so in der echten Welt, mit den Leihmuttern und so weiter. Ey, wusstet ihr, dass letztens Embryonen von einer ausgestorbenen Schafsart gezüchtet worden sind?
Jetzt, nein, echt?
Ja,
gezüchtet, okay.
Ja, also, das Problem ist, die haben jetzt nur die Embryonen, die können es nicht weiterzüchten, weil dieses Tier noch an einen viel höheren Sauerstofflevel gewöhnt ist. Das heißt, es würde hier sterben, wenn es geboren worden würde.
Okay.
Man könnte es aber verhindern, indem man es kleiner macht. Weiterhin gedacht, könnte man es natürlich dann auch mit Dinosauriern machen. Man müsste sie dann aber auch verkleinern. Das würde dann bedeuten, dass ein Tyrannosaurus Rex auf der Größe eines einer deutschen Dogge sein müsste. Und das wäre so toll, Leute, das wäre so toll.
Oh, ein Dino zum Knuddeln.
Ja!
Alles klar, weiter im Text mit Mew und so weiter. Genau, es wird ja Mewtwo als erfolgreicher Klon Mews dann bezeichnet im Film. Also der Vater, um seine Tochter letztlich wiederzubeleben, hat er ja schon viele Versuche gemacht und hat dann auch mit Mewtwo schon viele Versuche gemacht. Und überall in allen Spielen, wo Mewtwo in irgendeiner Höhle aufzufinden ist, gibt es Dittos. Und Ditto ist hat sowohl die gleiche Farbe wie Mew, in normal als auch in Shiny, hat das gleiche Gewicht wie Mew. Können sich beide verwandeln als einzige Pokémon und haben auch sonst relativ viele Gemeinsamkeiten.
Ja.
Dadurch kann man sich vorstellen, dass Dittos gescheiterte Klone von Mew sind.
Man könnte es aber auch andersrum sehen, denn man sagt ja, Mew ist der Urvater aller Pokémon.
Richtig.
Und demzufolge haben sich alle Pokémon aus Mew entwickelt.
Richtig.
Und Ditto ist sozusagen nur die darwinische Evolution von Mew. Nicht im Sinne von entwickeln pro Level, sondern darwinisch über die Jahrtausende hinweg.
Ja.
Hat es sich in diesen Klumpen da verwandelt.
Und vielleicht wird aus diesem Klumpen irgendwann mal eine neue Pokémon-Spezies.
Aus jedem Klumpen, also aus jedem Pokémon.
Ja.
Passend zu der Theorie können wir dann zum Beispiel auch Aerodactyl nehmen, was halt auch schon seit Jahrtausenden ausgestorben ist und das sich halt über die Millionen von Jahren weiterentwickelt hat. Wenn man überlegt, zu welchem Pokémon das passen könnte, wäre es Zubat. Denn beide Pokémon leben in Höhlen.
Ja.
Beide haben ähnliche Eigenschaften, also vom Überlebenssinn her. Auch von der Flügelform her ist das sehr ähnlich und auch von der Farbe her. Und wenn man sich Darwinisch mal anguckt, könnte das funktionieren.
Da muss ich mal gleich einhaken. Also die Theorie, die Darwinsche und die christliche Theorie, die wurden ja in der Pokémon-Geschichte wunderbar verschmolzen zu einer Entstehungsgeschichte. Wissen wir ja. Azeus hat in einem leeren Raum geschrieben.
Also ich habe da ja mal eine Facharbeit drüber geschrieben und habe mir da mal mit Fachliteratur mit beschäftigt.
Ja.
Und Nintendo geht ja prinzipiell davon weg, sich religiös zu echten Sachen zu äußern.
Richtig.
Demzufolge ist auch diese Entstehungsgeschichte keine echte Entstehungsgeschichte, sondern nur eine Religion im Spieluniversum.
Richtig.
Das heißt, es heißt nicht, dass die existiert.
Das heißt nicht, dass die wahr ist. Aber es ist die gängigste Theorie.
Die ist ungefähr genauso gängig wie unsere Theorie, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat.
Richtig.
Also ich glaube nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das in der echten Welt wirklich die gängigste Theorie ist.
Also zumindest in der westlichen christlichen Welt.
Also nein, ich gehe davon aus, wir kommen von Affen. Jetzt mal.
Der Theorie folge ich auch. Gebe ich gebe ich offen.
Also eigentlich kommen wir nicht von Affen, wir haben nur gleiche Vorfahren.
Ja, ja. Wir kommen von Meerjungfrauen, ich weiß.
Ja, Aquatic Apes, da gab es so eine Theorie, die Cassie und ich mal diskutiert hatten, dass mit vielen Hinweisen darauf, dass wir eigentlich von Affen kommen, die in sumpfähnlichen Gebieten oder überfluteten Gebieten gelebt haben. Leider lässt der Name viel mehr erhoffen, als es eigentlich ist. Es sind leider keine schwimmenden, unter Wasser atmenden Affen, sondern leider nur normale Affen im Wasser.
Ja, die im Aber, um euch nicht hoffnungslos zu machen, wir wissen viel mehr über unsere Galaxie als über unsere Meere, als es vielleicht doch möglich ist.
Eben, richtig. Weil keiner weiß so genau, was in dem Marianengraben ist, also die tiefste Erdschlitz, den es gibt, mit 11.500 Kilometern, Metern. Jo. Irgendwie sowas um die Dreh.
Und?
Ja. Was ich noch zur der Entstehungsgeschichte von Pokémon anfügen wollte. Ich wollte mir mal echt mal schon mal diese Arbeit machen, mal echt so einen Evolutionsplan machen, wie die Pokémon sich aus den anderen entwickelt haben könnten. Also da habe ich mir echt schon mal so überlegt, weil rein theoretisch Aerodactyl muss zeitgeschehenstechnisch noch vor Aeropteryx gewesen sein. So von der Zeitspanne her, wenn man das mit der Darwischen Lehre vergleicht.
Früher als was?
Aerodactyl muss früher da gewesen sein als Aeropteryx.
Wieso?
Wenn man das von unserer Geschichte her entwickelt,
ach so, dann, ja, okay.
Erst Flugsaurier und aus den Flugsauriern haben sich irgendwann Flugsaurier entwickelt, die Federn hatten.
Das heißt aber nicht, dass unsere Geschichte der Evolution mit dem der Pokémon-Welt zusammenkommt. Ich meine,
dem ist es noch nicht ganz bewiesen, ob die nicht auch koexistiert haben.
Ja, möglich.
Es kann also aussehen, dass Aerodactyls Flügel, also federlose Dinge, einfach nur eine Dead End, eine Sackgasse war.
So wie es bei den Neandertaler und den Homo sapiens sapiens war, nicht wahr?
Außerdem gibt es Aerodactyl und Aeropteryx Fossile am selben Ort in XY zum Beispiel. Das bedeutet, dass sie zwar nicht zeitlich synchron gelebt haben müssen, aber zumindest am selben Ort.
Richtig.
Und da sie wohl etwa im selben fossilen Stadium sind, weil sie mit derselben Technik wieder belebt werden können, das ist jetzt natürlich Gameplay, was man nicht wirklich für lore halten muss, aber dadurch könnte man schließen, dass sie gleichzeitig gelebt haben könnten.
Aber das ist halt so dieser Punkt. Viele Theorien, die sich Fans und wir so zusammengesponnen haben, sind ja irgendwo ein Stück weit auf den Bezug auf unsere Realität bezogen.
Ja.
Und so würde ich halt meine Theorie leben, dass Aerodactyl vor Aeropteryx war. Weil irgendwo einen Vergleich muss man ja ziehen, sonst hat man ja nichts, nicht wahr?
Ja, wir haben halt den ganzen Kram, den es die Pokémon-Welt bietet. Mhm. Aber gut, da ist natürlich viel Interpretationssache dabei.
Richtig.
Heißt das Vieh aber nicht Flapteryx?
Das kann sein, ja.
Ja, irgendwie so, ich hab das nicht ganz im Kopf.
Aerodactyl ist so die Weiterentwicklung, okay.
Genau.
Ich weiß, warum ich verwirrt war. Wenn man sich das Ding aber mal anguckt, es ist ein Vogel, es ist uralt, das heißt, es hatte Zeit, sich zu entwickeln. Es ist blau, gelb und rot. Ähnlich wie Zapdos, Arctos, Lavados.
Oh, jetzt wird's ja ganz abtrünnig.
Die gemeinsamen Vorfahren haben mussten, einfach weil die Stimmorgane ja ähnlich entwickelt geworden sind, dass ja auch ähnliche Sprüche rauskauen, ne? Also,
ne? Ja, als gemeinsamen Vorfahren haben wir alle immer noch Mew.
Richtig. Und das ist auch sowas, was ich mir schon mal gefragt habe. Die Pokémon stammen alle von Mew ab. Und die Menschen aus der Pokémon-Welt, stammen die dann auch von Mew ab?
Das ist auch eine Theorie, der ich mich gewidmet habe. Es gibt dazu mehrere Teiltheorien. Zum einen gibt es die Theorie, dass Menschen auch Pokémon sind, aber wir können ja auch Fähigkeiten erlernen, trainieren und so weiter in dem Sinne. Mhm. Allerdings haben wir leider keine Pokémon-technische Evolution. Das wäre cool. Oh. und dann aber einfach durch die Entwicklung des Pokéballs sich über die andere Spezies erhoben hat. Das wird entkräftet dadurch, dass wir teilweise im Anime Rückblick in die Vergangenheit sehen, bevor es Pokébälle gab und in der es auch schon Trainer gab in der Hinsicht. Wobei es eben da auch nicht so viel gab. Also es ist eine Theorie. Die andere wäre, dass Menschen Aliens sind für die Pokémon. Also Menschen haben den Planeten entdeckt, nachdem ihr eigener Planet ja zu unwirtlich geworden ist, um darauf zu leben, und haben sich dann die gesamte Spezies...
Oh mein Gott, die Pokémon-Welt ist unsere Zukunft!
Genau, also ja. Es gibt noch Hoffnung, Leute. Immerhin haben wir auch noch nicht eine Technik, um Materie in einem Computer zu speichern. Also, es kann in der fernen Zukunft liegen.
Eben. Also da muss ich sagen, also wenn man das auch wieder so ein bisschen mit unserer Geschichtslehre, mit unserer Evolution betrachtet, rein technisch betrachtet, sind wir Menschen ja auch nur Tiere.
Ja.
Also ja, könnte es theoretisch sein, dass Pokémon-Menschen auch nur Pokémon sind.
Und genau, ich meine, ja. Alle können vier Attacken, Leute. Kratzer, Stamm ja. Und Heuler.
Ja, das können wir Menschen immer.
No.
Im Anime gibt es ja...
Vielleicht ja. Sind wir auch alle Magier, aber es ist einfach nicht genug Mana in der Luft.
Genau. Und die Magier, die es gibt, die haben dann irgendwelche geheimen Mana-Vorräte gefunden.
Ja, genau. Es kann also sein, dass wir eigentlich nur Pokémon sind, aber nie Attacken ja. So gelernt haben, weil wir keinen Nutzen dafür mehr hatten und sie mittlerweile also verlernt haben.
Oder wir haben Attacken, haben sie aber im Traum alle schon mal benutzt, quasi, dass wir keine AP mehr übrig haben. Und es da es keine Pokécenter gibt, können wir die nicht auffüllen.
Nee. Wie war das nochmal? Spontane Selbstanzündung? Wäre das nicht mal
genau, ja. Ihr Licht oder ein bisschen Blut aus sich selbst?
Genau.
Also ganz ehrlich, ich möchte nicht dabei sein, wenn ich die Fähigkeit entwickle, aus meinem Mund Wasser rauszuschießen, wie Aquaknarre, Blubber,
Körper. Das ist übrigens auch eine Theorie. Und zwar, dass die Fähigkeit, die Pokémon alle gemeinsam haben, ist, Materie in Energie umzuwandeln und vice versa. Das wird dadurch gestützt zum Beispiel, dass sie, wie gesagt, einfach aus ihrem Körper Feuer oder was auch immer schießen können, und zwar in relativ unlimitierten Mengen, bis ihre Energie eben ausgeht. Diese AP ist also sozusagen ihre Energie, die sie durchs Trainieren oder Leben oder was auch immer, ja, Stoffwechsel einfach angehäuft haben, die sie dann in diesen Attacken loslassen.
Genau, genau, aus dem Nichts Energie erstellen und erzeugen und...
Nee, nichts aus dem Nichts Energie, aber dadurch Stoffwechsel
und genau.
Sowas, halt wie man normalerweise Energie bekommt, auch durchs Trainieren, bekommen sie Energie und diese Energie können sie dann umwandeln in was auch immer für einen Typ Attacken sie einsetzen möchten.
Das würde aber gegen das sprechen, dass du zum Beispiel, wenn ein Pokémon Flammenwurf und Glut kann, du noch Flammenwurf einsetzen kannst, wenn du Glut nicht mehr einsetzen kannst. Das heißt, es müsste eine generelle Energieleiste geben, die das anzeigt. Und es gibt ja Pokémon wie zum Beispiel Körtle, wo dann auch ein Pokédex-Eintrag drinsteht, dass sie halt Magma in ihrem Magen haben. So Makago-mäßig. Wenn es sich nicht bewegt, stirbt es.
Das stimmt, ja.
Und das heißt, die müssen das entweder im Voraus produzieren oder so damit geboren werden. Und das.
Wobei das halt, dann könnten sie halt eher Materie aus dem Nichts erschaffen, weil es ist relativ unmöglich, so viel Wasser in ein kleines Shigi reinzupacken.
Eben. Zumal man darf ja auch nicht vergessen, weil ein Pokémon kann ja auch Attacken lernen. Also ein ist ja durchaus möglich. Kapaloris zum Beispiel ist ja Pflanze Wasser. Dass es nur Wasserattacken beherrscht. Und dann kommt der Trainer auf die Idee, jetzt bringe ich ihm Pflanzenattacken bei.
Ja, aber das würde ja gehen, weil er dieses Potenzial er hat.
Ja,
du bist ein Mensch und du hast ja das Potenzial, Bungee-Jumpen zu gehen, das heißt aber nicht, dass du es tust.
Richtig.
Trotzdem aber... bist du ja körperlich in der Lage oder wärst dazu, wenn du es trainieren wollen würdest. Das
aber...
heißt, Doris würde schon mit der Möglichkeit dazu geboren werden und es liege nur am Trainer, das zu fördern oder nicht.
Richtig. Genau. Aber jetzt zum Beispiel Pikachu. Pikachu ist ein Elektro-Pokémon.
Ja.
Pikachu kann aber auch Stein, Stahl-Attacken. Was kannst du denn noch erlernen?
Ja, aber das widerspricht ja nicht dem, was Cassie gesagt hat. Das liegt in seinem Potenzial, das zu machen. Es hat einen harten Schweif oder es kann ihn noch extra verstärken, deshalb kann es so genau. Stahlschweif erlernen.
Zum Beispiel, Basti, du bist ja als Mensch auch ein Boden-Pokémon.
Theoretisch, ja.
Trotzdem kannst du schwimmen und das wäre eine Wasserattacke.
Richtig.
Deswegen wird das ja nichts...
Da hast du recht.
Genau, deswegen ist es... Und, Ich meine, Attacken werden zu bestimmten Typen zugeordnet, aber über die Generation verändern die sich. Das heißt, diese Typenzuordnung ist ja eigentlich nur etwas, was die Trainer tun und nicht unbedingt etwas, was die Pokémon auch wirklich von Natur aus haben. Richtig. Sondern es ist nur halt eine wissenschaftliche Zuordnung, um das alles zu vereinfachen irgendwo.
Richtig, das ist ja eigentlich nur eine wissenschaftliche Festlegung von dem, was der Mensch festgestellt hat.
Genau.
Ja, richtig.
Es ist halt, die beiden Theorien muss, also beide Theorien sind nicht in der Lage, es vollständig zu erklären, weil, also die Energietheorie kann eben nicht erklären, wieso Makago dann dieses Magma in sich hat, um es zu benutzen, wenn es es auch einfach aus Energie herstellen könnte. Andersrum kann nicht erklärt werden, wie kleine Pokémon so viel Materie in ihrem Körper entweder haben, was merkwürdig wäre, weil sie dann ungefähr wie Mary Poppins Handtasche funktionieren würden.
Ja,
genau. Oder eben erschaffen können. Und
oder sie haben in sich eine Art Pokémon-Lagerungssystem und ziehen sich also diese Stoffe, die sie brauchen, einfach durch das Virtuelle wieder ins Reelle.
Dann, so wie man Pokémon aus halt, dem PC holt. Dann werden sie halt, da würde die Energietheorie wieder mit reinspielen. Wenn sie Energie in Materie umwandeln können und andersrum, könnten sie natürlich sich selbst auch in Energie umwandeln. Und der Pokéball ist quasi nur ein Gerät, was das erzwingt. Also in den Körpern der Pokémon diesen Mechanismus, Materie in Energie zu verwandeln, erzwingt. Und wenn man sie dann wieder rausholen will, andersrum.
Hey, wir Menschen können Zucker in Fett umwandeln, dann können Pokémon Energie in Materie umwandeln.
Wobei sie es halt direkt können und ohne weitere Hilfsmittel, was halt natürlich in der realen Welt nicht funktioniert, soweit und ohne weiteres, aber da halt dann schon.
Leider. Aber doch, so kleine schwarze Löcher in so einem kleinen Pichu drinne, das hat schon was.
Ja, wenn eine andere Theorie, wie Pokébälle funktionieren, wäre eben, dass Pokémon eben einfach quasi auch Digimon wären in dem Sinne und auch einfach nur aus Daten bestehen würden, die sich manifestieren. Da gefällt mir die andere Theorie allerdings besser.
Ja, aber korrigiere mich, wenn ich jetzt lüge oder falsch liege, aber wurde nicht sogar öfters mal im Anime gesagt, auch im Film, eventuell sogar auch manchmal im Spielen, dass Pokémon digitalisiert werden im Pokéball?
Genau,
wurde das nicht schon mal ein paar Mal sogar im Anime sogar schon erwähnt?
Digitalisiert, ja, aber der Weg, wie das passiert, wird nicht erklärt. Also ja, es könnte entweder passieren, dadurch, dass sie sich eben in Energie einfach umwandeln oder auch durch andere Wege, dass sie einfach schon von vornherein Daten sind, die dann einfach nur...
Richtig. Es kann natürlich auch wieder die Möglichkeit haben, dass sie gar nicht auf dem PC sind, sondern halt einfach nur der PC als Abrufmechanismus da ist und die eigentlich sich sozusagen beamen und nicht auf etwas abspeichern, sondern an einen anderen Ort hin beamen. Wie zum Beispiel Ash, Pokémon, bei Professor Eich alle rumgammeln.
Ja, die Beam-Theorie, die hatten wir ja schon mal.
Genau. Das würde dann aber ja theoretisch sagen, dass die Pokémon bei Professor Eich getötet werden und bei Ash wieder rekonstruiert werden, oder?
Warum?
Naja, wenn du
digitalisiert
wirst, wirst du ja nicht getötet.
Ja, aber da, also gehen, es ist schwer davon auszugehen, dass, sich das vorzustellen, dass das Bewusstsein erhalten bleibt, wenn dein Körper vollständig auseinandergenommen und woanders wieder aufgebaut wird,
aus gleichen Teilen. Überleg mal, wenn du deinen Körper, jede Zelle in deinem Körper, die muss ja dann sozusagen aus ihrer Materie rausgelöst werden, in Bits und Bytes umgewandelt werden und dann transportiert werden.
Es muss ja nur an beiden, also es muss ja nur am Empfangsort ein Haufen voll Kram liegen, der genau der Zusammensetzung meines Körpers entspricht, also voll mit all
diesem. Nein. Das ist ja wie bei der Computersprache. Wenn du ein Zeichen einer gewissen Kombination zulegst, also 1000111000000, und du transportierst diese Information einfach, dann kommt sie am anderen Ende so an, wie sie eingegeben
wurde. Ich transportiere die Information, aber nicht die Materie. Ich kann über Computer nicht Materie transportieren, sondern nur die Information, wie man zusammensetzt. Richtig. Ja, genau. Das bedeutet, am Empfangsort muss ich die Materie haben, um sie dann wieder so zusammenzusetzen. Die Frage ist nur, natürlich kann ich es, wenn wir davon ausgehen, dass Erinnerung auch eine, oder generell eine Seele, eine materielle Erscheinungsform hat, könnten wir davon ausgehen, dass das Pokémon, was ankommt, sich an alles erinnert und quasi gleich agiert wie das Pokémon, was vorher existiert hat. Allerdings können wir nicht davon ausgehen, dass das Bewusstsein des Pokémons gleich ist.
Stimmt.
Obwohl es könnte einfach nur ein Klon sein. Es wäre dann also in dem Sinn einfach nur ein Klon.
Richtig. Aber nachdem dieses Pokémon, wenn es auf der anderen Seite ja wieder materialisiert wird, wirklich eins zu eins funktioniert, wie das, was dematerialisiert worden ist, ist die Frage auch schon wieder, ist es jetzt ein Klon oder ist es wirklich das Original?
Es ist halt, es ist wie im echten Leben, wenn, ich meine, das ist die einzige Art, in der wir Teleportation bisher machen können, also die an Informationen zu senden und dann blitzschnell so anzuordnen. Und aber wenn wir uns, stell dir vor, du stellst dich auf ein Teleportationsgerät, wirst vollständig auseinandergenommen und am anderen Ort wieder zusammengesetzt. Oder das Auseinandernehmen muss ja schon nicht mal sein. Sie muss einfach nur gescannt werden und da zusammengesetzt werden. Dann hast du dort einen Klon erschaffen. Und wenn du nicht möchtest, dass du einen Klon erschaffen hast, dann musst du dich ja dann irgendwann wieder töten. Damit dann nur noch eine Person von dir da ist. Also, deshalb, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich Pokémon, das ist jetzt generell Teleportation.
Ja, aber benutzt Klon nicht im Sinne von auseinanderbauen, zusammenbauen, sondern wir benutzen sondern die Krümmung des Alls als Abkürzung. Das heißt,
die Wurmloch-Theorie, stimmt.
Genau, das heißt, wir versuchen uns gar nicht auseinanderzubauen, wir versuchen uns aber nur durch etwas durchzuschleusen, was existiert, ohne zu existieren.
Ja, die Wurmloch-Theorie.
Genau.
Das, ja, in der Tat, das wäre eine andere.
Die Wurmloch-Theorie ist ja durchaus schon bewiesen. Es hat nur bisher noch
bewiesen keiner geschafft, leider
nicht. Sie wirklich leicht zu erleben.
Es ist eine Theorie, die, es gibt Merkmale, die, oder Anzeichen, die dafür sprechen, aber bewiesen sind sie noch nicht. Genauso wie Multiversen-Theorien und so weiter.
Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, so die Wurmloch-Theorie, weil sagt nicht, dass dieser rote Strahl, der den Pokéball dematerialisiert, wenn du es in den Computer reinlegst, dass das nicht eigentlich ein Wurmloch ist.
Jetzt ist die Frage, legst du es auf dem Computer oder legst du es einfach woanders hin und der Computer ist einfach nur eine Übersicht? Verstehst du? So wie eine Online-Webcam von süßen kleinen Hunden. Weil die Hunde sind ja nicht auf dem PC, du siehst ja nur ein Abbild von denen.
Genau.
Wobei ja nicht, es werden ja nicht die, also im Spiel schon, aber im Anime werden ja nicht die Pokebälle wirklich hochgeladen, sondern nur das, was drin ist, also die Daten, oder?
Nein, also im Anime wird komplett der Pokéball mit übertragen.
Nicht immer. Am Anfang war es noch nicht so.
Okay, das haben sie dann erst nachträglich eingefügt.
Genau.
Okay.
Also beziehungsweise in der Liga holt sich Ash irgendwo mal einen Kingler und er legt einen Pokéball hin, dann kommt die Maschine da drauf, die kommt dann wieder raus und dann ist das andere Pokémon eingetauscht. Das heißt, es ist nicht spezifiziert, ob es jetzt wirklich der gleiche Pokéball ist oder ob der Pokéball getauscht worden ist oder ob nur der Inhalt getauscht worden ist.
Das bedeutet, es sind wieder beide Theorien möglich.
Ja.
Wobei halt später, wenn dann Pokebälle rausgeholt werden, natürlich die Wurmloch-Theorie die einzige mögliche ist. Oder eben ein endloser Vorrat an Pokeball-Material am Ort.
Aber das wäre auch oben ein Stück weit unwirtschaftlich.
Ja, praktisch.
Das spricht jetzt der Betriebswissenschaftler in mir.
Also, ich weiß nicht, was unwirtschaftlich ist. Das oder, dass man gegen ein Mewtwo 300 Pokebälle wirft und alle daneben herliegen, aber sie man nicht wieder einsammeln kann.
Okay, ja, das ist auch ziemlich unwirtschaftlich. Aber das ist doch, glaube ich, auch nur im Spiel so. Im Anime ist es doch, glaube ich, nicht so, oder?
Ja, im Anime haben sie auch nicht Platz, um 300 Pokebälle in ihre Taschen zu zwängen.
Genau.
Und daher wären wir dann auch schon wieder bei der Wurmloch.
Nee, im Anime hat Ash ganz am Anfang wurde er einen Habitat gefangen und hat dann 3 Bälle geworfen und nicht die anderen wieder aufgesammelt.
Das könnte aber auch an Ashs Dummheit liegen.
Ja, okay. Ja.
Nein, die ist im Laufe des Animes mehrmals unendlich oft unter Beweis gestellt worden.
Ja.
Okay. Ja. Zu Ashs Dummheit bzw. seiner Nicht-Weiterentwicklung gibt es ja auch noch eine Theorie.
Ach ja, die Koma-Theorie.
Richtig, genau. Hm. Also unter anderem, ja, genau. Also Koma-Theorie haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Cast erwähnt.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern. Also wie gesagt, Ash ist durch die Begegnung mit dem mit Pikachu und dem Fahrrad eben in ein Koma gefallen, liegt im Krankenhaus, denkt und stellt sich einfach alles nur vor. Dadurch bleibt wie in einem Traum sein Bewusstsein natürlich immer auf demselben Stand. Ja, das ist halt eine der Theorien, weshalb er sich nicht weiterentwickelt. Die andere Theorie ist, dass es eine Dauerwerbesendung ist, die nur dazu gedacht ist, Kinder dazu zu bringen, das Merchandise zu kaufen.
Ein Stück weit wird diese Theorie vermutlich auch verfolgt.
Ja, nicht vermutlich.
Aber das würde dann halt auch ein Stück weit erklären, warum, wenn Ash in eine neue Region kommt, er die Region, in der er vorher war, absolut durchgearbeitet hat, voll durchgepowert hat. Theoretisch müssten alle seine Pokémon am Ende einer Staffel auf Level 100 sein. Und wenn er dann in eine neue Region kommt, ist Pikachu so schwach wie am ersten Tag, als er in Alabastia losgegangen ist.
Und er wieder so blöd wie ein Stein.
Richtig. Nein, mittlerweile wurde er ja schlauer. Deswegen brauchen wir jetzt auch die ganzen anderen neuen Helden, die halt neue Trainer werden, damit er denen sagen kann, was sie nicht tun sollen. Es gibt auch einmal wieder in den neuen Staffeln Flashbacks, wo Ash sich an Tarsi an etwas erinnert, was er in Staffel 1, 2, 3, 4 gelernt hat.
Echt?
Boah, da muss ich halt wieder...
Es gibt eine ganze Folge in der Diamant- und Perl-Arc, was wirklich nur ein einziges Flashback ist, in dem alle ihre Trainer halt eine gleiche Situation oder eine ähnliche Situation kennenlernen, wo sie auch ihr erstes Pokémon kennengelernt haben. So läuft Ash dann wieder mit einem Pikachu vor einem Haufen Habitax weg.
Aber dass das dann vor 5 Jahren passiert ist und er immer noch gleich aussieht, das ist dann egal.
Ja, nee.
Und das würde auch nicht ganz die Tatsache erklären, dass, wenn er in eine neue Region kommt, Pikachu beim ersten Trainer wieder auf die Fresse fliegt. Obwohl es theoretisch auf Level 100 sein müsste.
Es können ja einfach alle Regionen einfach noch stärker sein. Also, theoretisch.
Das, oder wir gehen einfach mal zu Pokémon Origins und gehen davon aus, die Arena-Leiter suchen sich die Pokémon heraus, wie viele Orden man hat.
Naja, aber das, so wie Pikachu trainiert ist, das geht ja nicht weg.
Vor allem kämpft er ja auch gegen ganz normale, er verliert ja gegen andere 10-Jährige.
Richtig, die wieder. Jetzt nicht Arena-Leiter sind.
Ja, aber die können doch genauso stark sein. Also in dem Sinne. Ich meine, wenn du so ein Team hast wie Ash, der hat ja ungefähr in einer Staffel 12 Pokémon.
Ja.
Und die trainierst du alle bis zur Liga gleich. Ich habe hier gerade einen Speedrun von Pokémon Gelbe Edition mal angefangen und bin jetzt vor der Liga, alle 8 Orden, hab 7 Pokémon trainiert, eins in der Pension. Mein stärkstes ist auf Level 45, mein schwächstes, vollwertiges Teammitglied ist auf Level 30. Das heißt, wir sagen wir mal, ich hab die Liga durch, dann sind die alle im Schnitt, sagen wir mal, auf Level 40.
Mhm. Ja.
Wenn er dann immer noch in eine neue Region kommt und sich der Arena-Leiter, hier Falkner, ne, also Johto, sucht sich einfach im Pokémon danach aus, dass er schon 8 Orden und die Liga durch hat, dann kann das auch ein Level 50er Pokémon sein oder sonst was.
Ja.
Das kann Sinn machen.
Bei den Arena-Leitern schon, aber Pikachu fliegt ja auf die Fresse, wenn es ein Trainer sieht, der nur ein Raupi besitzt.
Ja, aber ein Raupi kann ja auch stark sein.
Es könnte aber, er verliert ja auch gegen Leute, die gerade erst zum Beispiel erstes Pokémon bekommen haben oder sowas. Und das könnte natürlich auch stark sein. Also, ja, es ginge. Aber abseits davon, am Anfang, ich glaube, der 4., also von Diamant und Perl, glaube ich, oder der 5., ich weiß es nicht genau. Ich müsste es jetzt raussuchen. Aber er verwechselt auf jeden Fall den Typ komplett. Also sieht ein grünes Pokémon an und denkt, ja, alles klar, ist das ein Wasser-Pokémon oder sowas.
Dritte,
alles klar.
Aber das waren Höhen. Das heißt, in Höhen wechseln ja auch das erste Mal erst den Supportive Character. Also erst kommt der Mike rein, Misty wird ersetzt. Das heißt, in dem Moment brauchten die noch einen Dummen, damit die den neuen Kindern erklären können.
Genau, ja, aber das ist ja die Meta-Ebene und nicht...
Ja, in den neuen ist halt wirklich Lucia und auch später Maike und Max, vor allem Max am Ende. Und auch Iris, die ganz neue, denen wird ja jetzt alles erklärt, von Ash auch.
Ja. Aber trotzdem, es ist irgendwie sehr abstrus. Man hatte so das Gefühl, dass er seine Pokémon trainiert, ist er bei der Liga, dann fallen die Pokémon zurück auf Level 1. Dann trainiert er, ist er wieder bei der Liga, dann fallen seine Pokémon zurück auf Level 1.
Nein.
Das ist...
Nein. Also es passt nicht ganz so. Und, es sagt ja auch nicht, wie weit die Levelunterschiede in den einzelnen Ligen da sind. Denn wenn du zum Beispiel im Spiel unterwegs bist, dann bist du irgendwie am 5. Orden und die ganzen kleinen Kinder, boah, du bist so stark! Und du bist erst auf Level 30.
Mhm.
Vielleicht ist es aber für die Pokémon-Welt überordentlich stark. Für die anderen 0815-Leute, verstehst du? Das heißt, auch Level 30er Pokémon, mit dem er dann die Liga durchmacht, ist für den Rest der Welt total stark. Weil es einfach ein extrem hohes Level ist, was ja sonst keiner erreicht, bis auf die 1500 Trainer.
Von das wird dann, 5
Jahren Menschen.
Das wird aber halt dann dem widersprechen, dass in der neuen Region plötzlich jeder mindestens dieses Level hat und eigentlich fast immer stärker ist. Und wenn das außerordentlich stark ist.
Richtig, und man weiß ja auch, dass Leute aus anderen Regionen in einer anderen Region ein Starter-Pokémon bekommen haben, das ist ja bekannt, und dann müssen die ja eigentlich total... Oh, ist das langweilig, oder boah, ich komme hier überhaupt nicht zurecht. Die kommen ja überall auf der gesamten Pokémon-Welt, kommen die ja gleichzeitig an den Start und kommen irgendwie gleichzeitig ans Ziel und...
Ja, aber das hat ja damit zu tun, wenn du Leute gleichzeitig loslässt, können die auch gegeneinander kämpfen. Verstehst du?
Ja, aber
wenn du aber später einen einführst, der sich schon in einer Region befindet, in dem die zum gleichen Zeitpunkt die Pokémon bekommen haben, sind die auch wieder auf dem gleichen Level.
Und die Pokémon, die sie dann eben noch bekommen könnten, halt schon vortrainiert sein und so. Es muss ja nicht sein, dass sie Starter-Pokémon Level 5 bekommen, können sie auch auf Level 30 bekommen. Und es muss ja auch nicht sein, dass 100 wirklich das Maximallevel ist. In dem Sinne. Also es gibt ja das Prinzip von Level überhaupt nicht im Pokémon-Anime.
Im Anime nicht, nein. Das ist
sie haben also, sie könnten also eine endlose Wertsteigerung in dem Sinn haben und dann würde das funktionieren.
Aber das ist irgendwie auch ein bisschen abstrus, wenn du sagst, Kanto sind die Pokémon maximal auf Level 100 und in Johto sind die maximal auf Level 200 und
nein,
in Höhlen maximal auf 300.
Nein, das ist doch gar nicht, Basti. Ja, aber das sagt ja auch keiner. Die Sache ist einfach nur, Ash bewegt sich in Kreisen von Leuten in Kanto, die genau zum gleichen Zeitpunkt die Pokémon bekommen haben, also auch ungefähr auf dem gleichen Level sind. Ja? Wenn er jetzt aber weiter da bleiben würden, würden die auch stärker werden. Er aber geht nach Johto. In der Zwischenzeit werden die Leute in Johto aber auch stärker, weil sie auch im gleichen Zeitpunkt angefangen haben. Und zum Zeitpunkt, wenn jemand in Johto ist, sind sie halt auch stärker. Das heißt, während er in Kanto war, waren alle auf Level 100. In der Zeit, nachdem wir in Johto gekommen sind, sind die Leute in Johto zwar auf Level 200, die Leute in Kanto aber auch. Aber er ist ja nicht mehr in Kanto. Deswegen ist das unerheblich.
Das würde bedeuten, dass zum Beispiel als Auslöser nach dem Krieg jedes Kind absolut überall halt ungefähr gleichzeitig erstes Pokémon bekommen hat. Das Problem ist aber, dass manche ihre Pokémon ja auch durch Zucht bekommen, also die dann erst geboren werden. Und dass ein Pokémon auf Level 40 geboren wird, ist nun mal sehr schwer zu glauben.
Es gibt auch ganz viele Leute im Spiel wenigstens, die sagen, ich habe ein Pokémon von meinem Vater bekommen. Auch ja, Käferfänger und so. Das heißt, man muss ihn nicht unbedingt von dem Professor bekommen. Es ist auch nicht unbedingt ans Level gebunden, so in dem Sinne.
Ja, aber das Prinzip von Geburt, also Zucht, das eben widerspricht dem. Weil Zucht ja dann, es würde extrem lange dauern, Pokémon wieder auf das Level zu bringen, weil alle anderen eben schon in den über Level 100 sind, während das Gezüchtete wieder ganz am Anfang ist.
Jein. Weil jeder Trainer setzt eine andere Zeit ein zum Trainieren. Ich meine, würde Ash aufhören zu essen und zu trainieren, wäre er doppelt so stark.
Ja, prinzipiell, aber gut, wenn ich jetzt mein erstes Pokémon bekomme durch, keine Ahnung, Zucht, jemand brütet mir ganz viele Pokémon aus und verteilt sie mir. Also selbst wenn ich 24 Stunden meines Tages nutze, um zu trainieren, gibt es ja irgendwo ein Limit, wie viel Erfahrung ich quasi kriegen kann. Also ich kann ja nicht unendlich.
Ja, ja, sicher. Das würde für Pikachu gelten. Doch, auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht sicher, wie es mit den anderen ist, weil er auch in jeder Region halt alle seine anderen Pokémon in die Ecke wirft.
Ja.
Das heißt, er hat ja nur ein vortrainiertes Pokémon, die anderen sind auf dem gleichen Level in dem Sinne.
Genau.
Ja, und was ist mit den Pokémon, die er fängt in der freien Wildbahn? Sind die dann automatisch auch auf einem höheren Level?
Die haben sich dann wahrscheinlich an die Wildbahn angepasst, an die Umgebung.
Ja.
Okay, also es macht dann rein theoretisch ein Raupi auf Level 40, das ist irgendwie merkwürdig.
Es ist halt, die Theorie würde Sinn machen, wenn Pokémon durch, keine Ahnung, einen Meteoritenanschlag oder so überall gleichzeitig auf die Welt gekommen wären.
Aber
und dann
ja von
ab dahin anfangen würden, sich zu entwickeln. Aber es ist eben nicht so, es ist wie in der Tierwelt, dass die ganze Zeit wieder neue Pokémon entstehen und die
ja,
dann...
Ja, aber Leute, nach dieser Theorie müssten Pokémon auch sterben. Und wenn das wieder einsetzt, wenn genauso viele Pokémon sterben, wie
neu
werden,
also Pokémon sterben, es ist ja... Es spricht ja keiner drüber, aber im Endeffekt ist es ja Tatsache, dass Pokémon sterben können.
Es sprechen noch welche drüber. Blau zum Beispiel.
Richtig. Aber man sieht halt nur keine Pokémon sterben.
Man sieht aber tote Pokémon. Also man sieht, man sieht Gräber von Pokémon, ja. Und man sieht theoretisch ein totes Pokémon in X und Y, wenn AZ sein Dings da hochhält. Das ist ja in dem Moment tot, in dem man es da hochhält. Aber gut.
Ja, genau, sein,
so,
die
ja.
Weite Floor, die
ja,
Bummens. Namen. Ja, ich dachte jetzt, ja, okay.
Namen sind nicht so meins, ja.
Thema tote Pokémon. Ja. Es gibt ja Geist-Pokémon, wo dann auch in Pokédex-Einträgen steht, dass halt, es halt wirklich auch Geister sind und so weiter. Und wenn wir uns zum Beispiel Gengar ansehen, mit den großen Ohren und den Zacken und den Händen und dem eiförmigen Körper, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu Pixie.
Also der Geist von Pixie sozusagen.
Oder Pixies Schatten. Das könnte auch funktionieren.
Das ist allerdings wahr.
Da Pixie auch aus dem Weltall kommt und demzufolge wahrscheinlich durch den Weltall fliegt und auch gut mit kleinen Kindern ist und so weiter, könnte Pixie sozusagen das Peter Pan-Pokémon sein, weil es fliegt, es ist ein Feen-Pokémon, Feenstaub und es muss seinen Schatten hin und wieder finden, weil er ihn ja verlässt. So, einzeln.
Ja, ab und an mal, ja.
Genau. Zu Pixie übrigens noch, also... es gibt ja auch sehr viele verschiedene Theorien zum Mondberg, was er überhaupt ist. Also die eine davon ist eben, was Cassie gesagt hat, dass der Mondberg eine Art Meteorit ist, der vom ein Stück einfach vom Mond, das abgebrochen ist und auf die Erde gefallen ist und dann eben die Pixie und so weiter mitgenommen hat und die Pipi, weshalb die da überhaupt leben. Und dadurch findet man da eben auch Mondsterne. Das war die eine Theorie zum Mondberg. Eine andere ist zum Beispiel, dass der Mondberg eine Art Vulkan ist, oder ein Vulkan ist, der irgendwann ausgebrochen ist und dazu geführt hat, dass eben die verschiedenen Fossilien da unten, ja, rumliegen.
Okay. Meine Theorie zum Mondberg ist aus Gold-Silber. Da gibt's ja auch den Pipi-Tanzplatz. Das einfach, auf dem Mondberg ist der Ort, zu dem du den Mond zu einer bestimmten Konstellation direkt in einer Linie durchsehen kannst, mit allen anderen Planeten aufgereiht. Und das ist der Ort, und deswegen hast du da diese besondere Verbundenheit zu dem ganzen Gedöns.
Wieder zu Geist-Pokémon. Das wäre wieder etwas, was auf die Menschen sind Pokémon-Theorie anspielen würde. Und zwar, Pokédex-Eintrag von Paragoni steht, bei diesen Pokémon soll es sich um die Seelen von Kindern halten, die sich im Wald verliefen und ums Leben kamen und nun Baumstümpfen hausen. Da steht natürlich sollen und nicht ist, aber darum geht es ja hier um Theorien. Also, das bedeutet, dass Kinder, die sterben, haben sich zu Pokémon entwickelt, was in dem Sinne dann auch einfach heißt, dass Kinder mit Pokémon sind, wenn zu Geist-Pokémon geworden sind.
Es ist aber generell bekannt, dass Pokémon einfach Kinder hast, so als geheime Rache an all die Sechsjährigen, die das Spiel kaufen oder die Zielgruppe kaputt machen, nein, ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn man sich an die Hypno-Folge im Pokémon-Anime denkt oder auch halt auch an Zwielicht, dessen Pokédex-Eintrag, wo dann halt drinsteht, dass es liebt, wenn Kinder weinen und Kinder erschreckt, indem es durch Wände geht, wenn die unartig sind, um sich halt an diesem Weinen zu ergötzen. Oder halt, dass es halt freche Kinder mitnimmt, wenn sie halt von ihrer Mutter beschimpft worden sind und so. Also, Pokémon mag keine Kinder.
Hypno ist ja generell dafür bekannt, nachts Kinder zu entführen.
Come, little children. Nein, weiter Text. Ja, also ist Zwielicht sozusagen wie hieß denn der zur Weihnachtszeit, der mit der Rute, nicht der Weihnachtsmann, nein.
Knecht Ruprecht.
Knecht Ruprecht, genau, danke. Also ist Zwielicht der Knecht Ruprecht der Pokémon-Welt.
Ja, so circa.
Okay. Vom Boto geht der Weihnachtsmann der Pokémon-Welt. Okay.
Andere coole Geist-Pokémon, zum Beispiel Rotom. Wenn ich Rotom, kann ich aber noch zu einem viel coolerem Geist-Pokémon tun.
Mit einem Tuch.
Genau, einem Düster-Umhang. Packe ich einen Düster-Umhang auf ein Rotom, habe ich ein Schuppet.
What?
Ja, es hat auch diesen Zapfen und keine... Ich meine, Rotom hat nicht wirklich eine Form außer diesem Zapfen, die man noch nach einem Umhang sehen würde.
Genau. Halt richtig. Ja, stimmt. Packe einen Düster-Umhang auf einen Schuppet.
Genau.
Ja, auf dem Rotom, du hast einen Schuppet. Das ist gar nicht so weit hergeholt.
Eine andere coole Entwicklungsmöglichkeit wäre auch, ich meine, generell wissen wir ja, Porygon wird zu Porygon 2 durch ein Update. Mhm. Wenn man sich aber Porygon 3 ansieht, ich meine, Porygon 2 ist ja wirklich eine Neuerung. Es ist rund, es ist kleiner, es ist schmaler, es sieht besser aus. Nicht mehr so ein kantig, eckiges Vieh. Wenn man sich aber mal Porygon Z anguckt, es hat komisch verdrehte Augen. Der Kopf scheint irgendwie nicht ganz richtig rum da zu sein, der Hals scheint irgendwie nach oben zu gehen, hat keine Verbindung, alles ist irgendwie schräg. Man könnte darüber nachdenken, ob sich Porygon 2 nur zu Porygon Z entwickelt, mit dem es ein Virus einfängt. Das Porygon Z gar keine gewollte Entwicklung ist.
Porygon Zs Kopf ist ja auch einfach der umgedrehte Kopf von Porygon 2. Genau. Also,
richtig. Also im Endeffekt... Also, die Dubios Disk, die trägt wahrscheinlich nicht umsonst diesen Namen, nicht wahr?
Es steht ja auch im Pokédex-Eintrag, eine neue Software sollte es zu Interdendum bla bla, doch anscheinend ging etwas schief oder leider schlug etwas fehl.
Ja, eindeutig ein Virus.
Ach, schon.
Der Pokerus hat zugeschlagen.
Was auch immer hart zuschlägt, ist das Schicksal. Unter anderem für junge Kangamas.
Ah, ja, die Kangamas.
Die Theorie.
Genau, also es steht ja im, also im Pokédex-Antrag zu Dragosso, dass es, wenn es geboren wird, seine Mutter stirbt. Und es halt immer noch in der Nähe des der toten Mutter bleibt und so weiter und ihr ewig nachtrauert. Und halt auch den Schädel der Mutter trägt. Jetzt muss man sich natürlich denken, wie kann eine Spezies sich weiter fortfahren, wenn für jedes Vieh, was geboren wird, eins stirbt?
Ja? Das reicht also, ja. Also, das wird ja reichen, damit die Spezies am Leben bleibt.
Nee, weil du ja zwei Viecher brauchst, um eins zu zeugen. Und wir ohne Inzest.
Es stirbt aber nicht, es stirbt nur eins, es sterben ja nicht beide Eltern.
Ja, aber wir arbeiten ohne Inzest.
Ach so, ja, das
ist. Das heißt, du brauchst eine Anfangsmenge, die sie dann auch irgendwann vernichten würde. Mit zwei wird es
auch nicht. Naja, aber es kann ja auch genau. Es gibt ja
keine männliche Kangamas, das wissen wir ja auch.
Es kann ja aber auch genauso gut passieren, dass Zwillinge geboren werden.
Und außerdem gibt es in der Pokémon-Welt keine schwerwiegenden Folgen von Inzest, sondern eher nur positive Folgen, wie wir durchs Züchten haben. Also, Inzest ja, führt zu perfekten DVs.
Zwillinge und Knogger sind unmöglich, weil eins, also wenigstens so, weil es ja halt den Schädel der Mutter hat. Und wenn du Zwillinge haben würdest, müsste die Mutter zwei Schädel haben.
Du brauchst ja nicht Zwillinge, aber wenn du halt der Vater, also zwei Knogger, oder kann, ja, zwei Knogger machen ein Baby, und das, die Mutter stirbt dabei, und das, der Vater fährt einfach fort und pflanzt sich mit dem Kind fort. Das geht ja. Dann ja, stirbt weiterhin.
Wir gehen ohne Inzest.
Ja, okay, ohne Inzest natürlich, dann muss es sein.
Ja, dann ist die Arterhaltung ein bisschen beschränkt.
Ja, genau. Also, man muss jetzt also darüber nachdenken, wie sich das Ganze für überhaupt so funktionieren könnte, wie auch immer. Indem man einfach davon ausgeht, dass Knogger und Dragosso keine eigenständige Evolutionslinie sind, sondern halt eine Vorentwicklung haben. Und das wäre das Baby aus Kangamas Tragetasche. Denn man sieht halt diese Babys halt nur in der Nähe von den Müttern, wenn sie halt groß sind. Wäre also möglich, die wachsen auch die ganze Zeit bei diesen Müttern in der Nähe auf, man sieht sie nicht einzeln getrennt, solange diese Mütter da sind. Wenn diese Mütter aber bei der Geburt sterben und wir immer noch von Dragossos Hintergrundstory ausgehen, dass es halt immer bei der toten Mutter bleibt, setzt sich das Kangama-Baby einfach irgendwann diesen Kopf an, solange die Mutter dann verrottet ist und wird dadurch halt erst zu Dragosso und wurde nicht als Dragosso in dem Sinne geboren. Während sich die Kangamas weiterhin fortpflanzen können. Genau. Da man die Kangamas sich untereinander fortpflanzen, ohne unbedingt zu sterben, kann es also viele Kangamas haben und wenig Dragossos, die sich trotzdem ja noch weiterentwickeln. In dem Sinne. Deswegen habe ich mehr Kangamas als Dragossos, aber beides da, ohne irgendwann einen Endpunkt zu setzen.
Das ist allerdings wahr.
Wo, ja, wo kam halt nur das erste dieses erste Baby her aus Kangamas
Zwillinge.
Tasche? Also es ist ja nicht Kangamas, es ist ja kein Kangama, es ist ja ein Dragosso, aber woher kam es?
Pass auf, wir fangen jetzt erstmal an mit irgendwie vier Pärchen. Die kriegen Kinder und die kriegen Kinder und die kriegen Kinder und die kriegen Kinder, bis wir 300.000 haben. Hm. Und bei einem dieser Fälle stirbt die Mutter. Beim 300.000. Das heißt, wir haben immer noch 299.999.000 Kangamas, aber ein Kangama-Baby ohne Mutter.
Ja.
Und das wird zum Dragosso.
Oder meine Zwillingstheorie.
Ja, aber dann muss es ja immer noch sterben. Dann muss die Mutter
Das
andere stirbt dann auch.
Eins von beiden wird ein Kangama und das andere wird ein Dragosso.
Ja, aber das Kangama-Baby kann ja nicht alleine leben. Du siehst es ja nur in der Nähe der Mutter. Das heißt, das andere stirbt dann.
Naja, es kann ja alleine leben, wenn es einen Schädel hat. Also denke ich, dieser Schädel ist ja nicht überlebensnotwendig, denke ich mal. Es ist wenig sinnvoll, dass wir annehmen können, dass der Schädel überlebensnotwendig ist. Mhm. Und wenn die Mutter stirbt, dann kann es ja auch alleine leben.
Eben.
Deshalb.
Aber dann würde man doch auch Kangamas sehen, die halt alleine durch die Gegend ziehen. Das haben wir zum Beispiel gar nicht.
Nee, das stimmt. Aber
weder im Anime, noch im Manga, noch im Videospiel.
Kangamas sind immer zu zweit unterwegs. Mama und Baby.
Andererseits würde das aber auch bedeuten, dass das Kangama-Baby erst dann aus dem Beutel schlüpft, wenn es selbst ein Baby hat und die Mutter noch ein weiteres Baby.
Genauso wie Shaneras schon mit einem weiteren Ei auf die Welt kommt.
Genau, sehr gruselig.
Das ist eben, ja, Pokémon logisch.
Und bei Togepi schlüpft die Eierschale mit.
Genau.
Ja, und die Eierschale wird dann irgendwann Bestandteil des Pokémons.
Ja, sie ist ja schon.
Schlüpft ihr mit.
Ja, und bei Togetic und Togekiss ist die Schale weg und es geht in die Haut über.
Oder die Haut darunter hat einfach die gleiche Markierung.
Ja.
Oder so. Ich glaube aber, das waren jetzt genug Theorien für heute, oder?
Ach, es gibt aber noch so viele.
Ja, aber wir müssen langsam den Cast beenden, weil sonst sind wir noch die nächsten 3 Jahre hier und erzählen Theorien.
Okay, eine möchte ich noch bringen.
Okay.
Und zwar, dass wohin genau eigentlich nicht das Pokémon ist, unter was wir uns vorstellen, dass wohin genau ist, sondern nur dieser schwarze kleine Schwanz. Wenn wir uns das mal angucken, wohin genau hat an sich auch gar keine Augen, sondern nur diese 2 lustigen Klammern quasi, Striche, ja, die es da zeigt. Außerdem steht in jedem Pokédex-Eintrag hier zum Beispiel, es legt in der Dunkelheit, um seinen schwarzen Schwanz zu verstecken, es greift nie zuerst an, oder es verzweifelt versucht es, seinen schwarzen Schweif zu verstecken. Er soll ein Geheimnis enthalten. Also das blaue Teil, was wir als wohin genau sehen, eigentlich nur ein Schutz, ein Decoy ist.
Was heißt Decoy? Und das eigentliche wohin genau der schwarze Schwanz.
Genau.
Okay.
Das würde auch zum Beispiel die hohen defensiven Werte von wohin genau erklären, weil es eben einfach evolutionsbedingt nötig gewesen ist, das Ding auch was aushält. Dieses blaue Ding.
Ja, dieser blaue Schutzschild.
Ja. Es gibt lustige Theorien. Aber ich meine, es wird ja auch vom Pokédex so impliziert, dass so etwas Ähnliches der Fall sein muss.
Was ist denn eure Lieblingstheorie?
Oh,
und
ja.
Ich denke, mit dieser Frage verabschieden wir uns dann.
Ja. Postet sie hier unten in die Beitragsleiste wieder rein, euren Kommentar. Eure Theorie des Lebens.
Oder ins Forum, oder schickt uns eine Mail, oder schickt uns eine Brief. Paketbox.
Brief. Kaufsied.
Ja.
Wir freuen uns auch über Rauchzeichen, aber bitte nicht das Mobiliar der Eltern anzünden, das wäre äußerst ungünstig.
Andererseits, wenn es so ein hässlicher Stuhl ist, wir sagen es auch nicht.
In diesem Sinne, viel Spaß, denkt euch Theorien aus, wir sind gespannt und bis zum nächsten Cast. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.